Muttergefühle. Der Talk über Tabus in der Schwangerschaft und nach der Geburt.
Hallo zusammen, ich bin Katharina und Host dieses Podcasts. Ja, ihr habt es vielleicht gemerkt, in der letzten Woche hätte eigentlich eine Folge von mir erscheinen sollen, ist aber nicht passiert, denn mich hat es ziemlich erwischt mit einer Nasennebenhöhlenentzündung. Ihr hört das vielleicht sogar noch ein bisschen, aber noch eine Woche wollte ich jetzt nicht aussetzen. In dieser Folge geht es um ein Thema, das leider ganz viele Frauen betrifft, denn viele Frauen brauchen nach ihrer Geburt noch eine Weile, um zu verarbeiten, was da alles passiert ist. Einige beschäftigen sich noch mit so Gedanken wie, ja, ist das jetzt überhaupt alles okay gewesen, was da passiert ist, was da abgelaufen ist? Hätte auch etwas anders laufen können? Hätte ich vielleicht sogar was tun können? Und manche sind da sogar richtig traumatisiert, denn die Geburt eines Kindes ist nicht immer so ein schönes Erlebnis, wie es uns in so Hollywood-Filmen vorgespielt wird. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich reg mich da jedes Mal drüber auf. So Wehen pressen, zack, gut gelaunte Mutter, Kind im Arm, alles ist gut. Nee, so läuft's eben nicht. Das kann ich nur bestätigen nach meiner eigenen Geburt, die auch sehr, sehr schmerzhaft war. Aber während die ganze Zeit bei meiner Geburt im Krankenhaus sehr liebevolle Menschen um mich rum waren, die mich betreut haben, gibt es viele Frauen, die anderes erlebt haben. Es muss nicht immer die direkte körperliche Gewalt im Kreißsaal sein, die Frauen traumatisiert. Es gibt vieles, was eine Geburt für Frauen zu einem traumatischen Erlebnis machen kann. Zum Beispiel Eingriffe, die einfach über ihren Kopf hinweg entschieden werden. Unsensible Dinge, die ihnen gesagt werden. Es gibt Frauen, die sich alleingelassen fühlen. Und meine Gesprächspartnerin in dieser Folge ist Lena und die hat selbst solche Erfahrungen gemacht.
Ich bin Lena Högemann. Ich lebe in Berlin, bin Mutter zweier Kinder, die sind 3 und 8. Und ich bin Journalistin, Autorin und Podcasterin und habe gerade ein Buch über Geburten geschrieben. So wollte ich mein Kind nicht zur Welt bringen, was Frauen für eine selbstbestimmte Geburt wissen müssen, heißt das.
Was Lena Frauen in ihrem Buch rät, die schwierige oder belastende Erfahrungen während der Geburt gemacht haben, wo sie Verbesserungsbedarf in der Geburtshilfe sieht und wie man sich als Frau oder auch als Paar schon vor der Geburt vorbereiten kann, damit alles selbstbestimmt abläuft, also auch was in der Geburtsvorbereitung besser laufen könnte, das erfahrt ihr alles in dieser Folge. Du hast dich gerade schon ein bisschen vorgestellt und auch von deinem Buch geredet. Damit würde ich gerne mal einsteigen. Wir wollen ja über selbstbestimmte Geburten eigentlich hauptsächlich reden, aber jeder Geschichte geht ja etwas voraus. Und bei dir war es ja tatsächlich auch die Geschichte deiner, die Geburt, die du erlebt hast. Du sagst oder du schreibst in deinem Buch, der Tag, an dem du Mutter wurdest, war der schlimmste deines Lebens. Kannst du zusammenfassen, warum das so ist?
Ja, ist ein total harter Satz und ich habe den auch bewusst am Anfang meines Buches so prominent platziert, weil es für mich so eine ganz wichtige Erkenntnis war, mir das auch einzugestehen, dass das einfach eigentlich was sehr Schönes sein sollte und ganz, ganz schrecklich war. Deshalb steht da auch dieser Satz und da stehe ich auch zu und das ist hart, aber das war halt so. Und über diese Geburt lässt sich eigentlich nur sagen, dass das alles, was da passiert ist, schlimm, schrecklich und übergriffig war. Ich habe körperliche und psychische Gewalt erlebt. Ich habe Vernachlässigung erlebt während der Geburt, auch danach auf der Wochenbettstation. Und das war einfach alles ganz schrecklich. Und sowas Schlimmes habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt, vor allen Dingen nicht. Also ich habe auch schon schlimme Dinge erlebt, aber nicht, dass sich mehrere Menschen so über meine körperliche Selbstbestimmung hinweggesetzt haben und einfach an meinem Körper Dinge gemacht haben, die sie für richtig halten. Das hatte ich bis dahin nicht erlebt.
Magst du mal ein Beispiel erzählen, damit man es versteht, was so das Gravierendste war, an was du dich zurückerinnerst?
Na, das war schon ein Prozess, der ganz schlimm war. Also mehrere Stunden einer Geburt voller Fremdbestimmung. Also angefangen mit Eingriffen, die ich nicht wollte, Wehentropf, PDA, damit es schneller geht, obwohl das medizinisch nicht nötig war. Das war schon der Anfang. Also das kam nicht so out of the blue, jetzt machen wir mal was ganz Schlimmes, sondern es war von dem Moment, wo ich in dem Kreißsaal war, fremdbestimmt. Aber bei mir hat sich diese sogenannte Interventionskaskade eingesetzt. Das heißt, eine Intervention führt zur anderen. Und am Ende war es eine Geburt mit der Sauglocke, die ich sehr schmerzhaft und gewaltvoll in Erinnerung habe. Also de facto das Kind da rausgezerrt zu bekommen. Und als sie mir dann meine Tochter auf den Bauch gelegt haben, habe ich einfach nichts gespürt. Mein Mann hat mit Tränen in den Augen gesagt, oh, sie hat so viel Haare und ich nichts. Und als ich meine Tochter so hielt, habe ich zu den Ärztinnen gesagt, weil ich gemerkt habe, die machen noch irgendwas, habe ich gesagt, was machen sie denn da? Und die Ärztin sagt, wir mussten schneiden, wir nähen sie. Und das würde ich jetzt sagen, auf körperlicher Ebene war der größte Übergriff, den ich in meinem Leben je erlebt habe, nämlich, dass man mir die intimste Stelle meines Körpers aufschneidet, ohne mich auch nur darüber zu informieren. Also ich habe dem nicht zugestimmt, aber sie haben es mir nicht mal gesagt. Und das ist so weg von Selbstbestimmung und ist ja auch so weit weg von körperlicher Unversehrtheit wie irgendwas, was ich je, also was habe ich eben noch nicht erlebt und auch nie wieder seitdem zum Glück.
Du hast gesagt, du hast nichts gespürt. Meinst du jetzt emotional nichts empfunden?
Ja, genau. Also ich habe schon auch noch Schmerzen gespürt, viele. Aber ich glaube oder ich weiß mittlerweile, dass es ja diesen Prozess gibt, dass man einen Teil der Psyche abspaltet, dissoziiert. Und das wird mir hinter dieser traumatischen Geburt passiert sein, dass einfach meine Psyche sich schützen musste, weil das alles so schrecklich war und deshalb Teil abgespaltet hat. Und ich wirklich, ich habe emotional nichts mehr gespürt. Gut, dass du nachfragst. Körperlich habe ich schon noch was gemerkt. War ja auch einfach sehr körperlich gewaltvoll, aber die Emotionen waren einfach nicht da und auch eine lange Zeit nicht. Und das war schon irgendwie ein Schock. Also ich habe dieses Baby, es war ein Wunschkind. Mein Mann und ich wollten das, er ist dazu Tränen gerührt und ich spüre einfach nichts. Das war schon schlimm. Und das ist, wie ich heute weiß, eine ganz typische Folge von traumatischen Geburten.
Ja, das, was Lena da beschreibt, das geht mir ehrlicherweise ganz schön nahe, weil ich diesen ersten Moment, als ich mein Kind zum ersten Mal gesehen habe, so sehr vor Augen habe und auch emotional noch ganz deutlich spüre. Ich habe sogar letztens erst meiner Schwägerin erzählt, dass das wohl der schönste Moment in meinem Leben war. Das klingt jetzt total romantisierend, so meine ich das aber auch gar nicht. Aber wenn ich das jetzt so sage, dann spüre ich sogar noch so ein Bauchkribbeln in mir, weil das echt so ein schöner Moment war und versteht mich jetzt nicht falsch, ich will es absolut nicht romantisieren, ich weiß, das kann auch anders ablaufen, aber dass man Lena die Chance genommen hat auf diesen schönen Moment bei ihrem ersten Kind, das macht mich unfassbar wütend. Okay, das heißt aber nicht, dass du dann wochenlang danach keine Liebe empfunden hast.
Doch, das könnte man so sagen. Okay. Also es ist nicht so, als würde ich nicht das Baby angeguckt haben und denken, ach, die ist niedlich. Ja, also es ist nicht so, als hätte man gar nie Gefühle für das Kind. Aber es hat nichts, also nichts von dem, was ich jetzt als Mutter als Liebe für meine Kinder empfinde, hatte ich am Anfang. Das stimmt schon. Also klar, es war sowieso eine Überforderung im Wochenbett, aber es war wirklich, also diese Bindung, die war nicht da. Und es hat auch wirklich lange gedauert, bis die kam. Und die kam auch erst, als ich verstanden hatte, was mir passiert war und dass ich da nichts für konnte und dass das ein Problem im System Geburtshilfe ist. Als ich mit anderen Frauen darüber gesprochen habe, mit einer Traumatherapeutin, bis ich das ganze System anfing zu analysieren und irgendwie zu verstehen, was mir da passiert war. Erst dann konnte ich auch verstehen, was die Folgen waren und dass es nicht an mir liegt, dass ich nicht jetzt eine schlechte Mutter bin oder so, sondern dass das einfach eine normale Folge von einem Trauma sein kann. Zusammen muss man auch sagen mit ganz anderen schlimmen Folgen. Also ich hatte die klassischen posttraumatischen Belastungsstörungen, Albträume, Panikattacken, sowieso so eine totale Gereiztheit. Das sind auch klassische Symptome eines Traumas, die ich tatsächlich hatte und die viele Mütter tatsächlich haben nach Geburten.
War dir gleich bewusst, also ich höre es schon ein bisschen raus, was da los ist, was dir passiert ist, oder dachtest du im ersten Moment, das ist völlig normal?
Ich dachte eine lange Zeit, ich dachte wahrscheinlich mehrere Monate, dass das normal ist. Klar, ich habe mich gefragt, oh Gott, wieso sind Geburten so schrecklich und wieso hat mir das keiner gesagt? Aber das, man spricht da auch von der Normalisierung von Gewalt. Also in dem ganzen System sagt ja keiner hinterher, tut mir leid, das war jetzt irgendwie nicht gut für Sie oder so, sondern es wird einem einfach komplett vermittelt, dass das ja normal ist. Also all diese Eingriffe, die da vorgenommen worden sind, da hat nie jemand auch nur angezweifelt, dass das richtig ist, das zu tun. Auch hinterher nicht. Also und deshalb wusste ich das einfach Wochen bis Monate lang nicht, dass das nicht richtig war, was mir passiert ist. Also und das ist auch so eine der Hauptziele meines Buches, dass ich eben anderen Müttern sagen will, du kannst nichts dafür, was dir passiert ist. Du bist nicht alleine damit, du bist nicht schuld, sondern das System ist schuld. Das ist so eine ganz wichtige Botschaft, die ich habe, wenn Frauen Geburten erlebt haben, die nicht so waren, wie sie das wollten.
Du hast gerade gesagt, du sagst, das ist das System, das schuld ist. Was meinst du mit dem System? Sprichst du dann auch von dem Personal um dich rum da, die Hebammen und die Ärztinnen und Ärzte?
Ja, ich meine, mit System Geburtshilfe meine ich vor allen Dingen die klinische Geburtshilfe. Da gehen aber ja auch über 98% aller Frauen hin. Es gibt auch mal traumatische Geburten im Geburtshaus, das will ich gar nicht sagen, aber das Gros der Dinge, die da passieren, die nicht richtig sind, die passieren in Kliniken, das hat verschiedene Ursachen und das ist einfach, es kommt auch sehr darauf an, also ich will nicht sagen, dass alle Kliniken das so machen, aber viele, also es gibt da sehr, sehr große Unterschiede, das ist auch mein Appell an Frauen vor der Geburt, sich genau anzugucken, wo ich dahin will und sich auch zu überlegen, wie will ich denn gebären und passt das zu diesem Ort, weil da, wo ich bei der ersten Geburt war und das sind eben in vielen, gerade großen Kliniken der Fall, da gibt's eben eine sehr medizinische Sicht auf Geburt und da wird routinemäßig in die Geburt eingegriffen. Das war bei mir der Fall. Also ich habe nicht einen Wehentropf gekriegt, weil irgendwie es so lange nicht weiterging, sondern weil das der Hebamme nicht schnell genug ging. Sie wollte da schneller wieder raus. Und ich habe auch die PDA nicht bekommen, weil ich die Schmerzen nicht ausgehalten habe, sondern weil sie wusste, sie will den Wehentropf auf höchste Stufe stellen. Und ich stelle mich ja jetzt schon so an in ihren Worten, da machen wir mal gleich eine PDA drauf. Und das sind einfach medizinische Routinen. Ein Eingriff führt zum nächsten. Und dann ist eben eine natürliche Geburt sehr schwierig, wenn da jemand an mich rum ist, der will da eingreifen. Das heißt nicht, dass es nicht auch einige Eingriffe bedarf. Und ich bin sehr dankbar für das hochtechnologisierte medizinische System, was zum Beispiel Frauen bei Frühgeburten, ist einer Freundin von mir passiert, helfen kann. Ja, also es ist schon richtig, dass wir so weit entwickelt sind. Aber mein Appell ist eher, dass doch bitte nur bei den Geburten, wo es sein muss, die medizinischen Interventionen stattfinden. Und das ist eben nicht der Fall. Und dazu kommt eben, dass durch Hebammenmangel, zu wenig Kreißsäle auch eine finanzielle Fehlanreize, also dass die Kliniken viel mehr Geld kriegen, wenn sie eingreifen, als wenn sie eben nicht in die Geburt eingreifen. Das ist denn die Hierarchien, die es da gibt, der Chefarzt, der das Sagen hat, das führt alles, und das analysiere ich genau in meinem Buch, führt eben alles dazu, dass das nicht darauf ausgelegt ist, dass eine Frau selbstbestimmt gebären kann, sondern dass das nach Schema F läuft. Und das ist eben meine Analyse, dass Geburten nie gleich sind, sondern jede Frau anders ist und jede Geburt unterschiedlich und deshalb eigentlich jede Geburt eine individuelle Begleitung bräuchte. Und das ist eben in vielen Kliniken im System Geburtshilfe nicht möglich oder nur, wenn man sich wirklich das einfordert. Und was ich ja gemacht habe, ich bin zur ersten Geburt hin. Ich hatte zwar einen Geburtsvorbereitungskurs vorher gemacht, ich hatte auch zwei Ratgeber gelesen, aber da stand nichts von Gewalt oder von Fremdbestimmung oder von Interventionen, die nicht notwendig sind. Das wird auch in dem normalen Setting vor einer Geburt total verschwiegen und dann kommt man als Frau dahin und ist total hilflos dem System ausgeliefert und das war auch so, ich will nicht sagen mein Fehler, aber schon das, was das Ganze so schwierig gemacht hat, weil ich bin hingegangen und habe gedacht, die wissen schon, was sie tun und die wissen, was sie tun, aber das hat nichts mit dem zu tun, wie ich vielleicht eine Geburt erleben will.
Also ich glaube dir, dass alles, was du das erlebt hast und ich weiß auch, dass viele Frauen das erleben, ich will nur sagen, zum Beispiel, ich war auch im Krankenhaus und ich habe das so nicht erlebt. Ich war aber tatsächlich überrascht, wie es bei mir lief, weil ich hätte anderes erwartet. Also es hieß immer, das Krankenhaus will ja auch keine roten Zahlen schreiben, deswegen wird auch schnell ein Kaiserschnitt gemacht und so Sachen. Wurde mir alles gesagt, war bei mir aber tatsächlich nicht so. Und man hat und
toll,
mir ja, also ich will damit nur sagen, es kann auch anders laufen, Gott sei Dank.
Zum Glück, ja, oh Gott, ja. Wenn jetzt alle Frauen erleben würden, was ich dann, also das wäre ja noch schlimmer.
Ja.
Also das ist auch ganz wichtig, dass du das ansprichst, dass du erzählst, dass es bei dir anders war, weil es gibt einfach so große Unterschiede zwischen den Kliniken. Ich habe ja dann 5 Jahre später eine ganz tolle selbstbestimmte Geburt auch in einer Klinik erlebt. Es war nur eine ganz andere Klinik, wo Geburt ganz anders gesehen und begleitet wurde, war aber trotzdem Krankenhaus, ne? Und deshalb appelliere ich so dafür, sich so ganz genau zu überlegen, wenn man in eine Klinik geht, in welche will ich? Auch mit Freundinnen darüber zu sprechen, was hast du da für Erfahrungen gemacht mit der Hebamme, sich auch mal so Google-Bewertungen anzugucken oder nach einer Geburt mal eine Google-Bewertung zu schreiben, ja. Also einfach der ehrliche Austausch über das, was wir da erleben, weil es so unterschiedlich ist. Und weil es so unterschiedlich ist, wie vor Ort Ärzte, Ärztinnen und Hebammen die Geburt sehen. Also da gibt es total große Unterschiede. Und die Zahlen, also die es dazu gibt, sagen, es ist eine Befragung der Psychologischen Hochschule von 2020, die wird ja viel zitiert. In dieser Befragung hat ja jede zweite Frau angegeben, eine Form von Gewalt erlebt zu haben. Also körperliche, psychische oder auch Vernachlässigung. Es gibt eben sehr wenig wirklich verlässliche Studien dazu, aber es gibt verschiedene Schätzungen, die sagen 20 bis 40 bis 50%. Also ich sage immer, jede zweite, jede dritte Frau erlebt was, was nicht richtig ist. Mhm. Und das heißt natürlich auf der anderen Seite zum Glück, dass mindestens die Hälfte gute Geburten erlebt, ja. Oder eben solche, wo nicht über sie verfügt wird und so weiter. Aber das ist ja trotzdem, wenn man sagt, jede zweite bis dritte Frau passiert so etwas wie mir, Habe ich mal ausgerechnet, bei der Anzahl der Geburten, die wir in Deutschland haben, ist das alle 2 Minuten eine Frau. Mhm. In Deutschland, der gerade das passiert. Weil natürlich so viele Babys geboren werden. Und dann, das ist so mein Punkt. Also es passiert, es kann dir auch nicht passieren. Und ich sage auch Frauen, also mein Buch ist ja nicht dazu da, um per se Angst zu machen, sondern um sich auf das Schlimmste vorzubereiten. Und wenn man dann eine ganz tolle Hebamme hat, die dich nicht fertig macht, und umso besser. Aber mit der Art von Vorbereitung, wie ich sie für sinnvoll halte, wie ich sie mit meinem Buch anbieten will, wie ich es auch bei meiner zweiten Geburt gemacht habe, geht man viel sicherer da rein. Weil man weiß, okay, es gibt solche Leute, ich weiß auch, warum es das gibt. Vielleicht habe ich großes Glück und es ist alles schön und vielleicht auch nicht. Und dann bin ich aber vorbereitet. Dann habe ich die Sätze geübt, die ich sagen kann, dann kann ich mich trotzdem für meine Rechte einsetzen. Und das ist die Idee.
Lena hat da gerade von einer Studie gesprochen. Ich finde es immer wichtig, dass man alles auch nachvollziehen kann, über was wir hier reden, weil ich ehrlicherweise auch keine Ahnung hatte, wie viele Frauen genau von traumatischen Geburten überhaupt betroffen sind. Deshalb einen Link zur Studie findet ihr in den Shownotes. Ich kann dir nur recht geben, man sollte sich einfach gut informieren und mit verschiedenen Leuten reden und wahrscheinlich, und ich denke jetzt gerade auch selber, ich glaube, ich hätte auch eine Bewertung für mein Krankenhaus schreiben sollen, vielleicht mache ich das jetzt einfach noch, weil das wirklich sehr gut war. Und weil jede Hebamme,
auch das ist total wichtig,
jede Hebamme für sich auch wirklich für mich da war und richtig einfühlsam war und auch am Ende mir gesagt wurde, wir können jederzeit nochmal über die Geburt reden, weil genau darüber würde ich gerne mit dir auch noch kurz sprechen.
Ja, gerne.
Du hast den Geburtsvorbereitungskurs angesprochen oder auch Geburtsvorbereitung an sich, dass du das auch gemacht hast. Ich habe das auch gemacht und was mir aufgefallen ist, ich hatte am Ende, bei mir wurde eingeleitet, das ist das Einzige, wo ich sagen würde, das war für mich nicht selbstbestimmt, weil eben eingeleitet wurde. Mhm. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass irgendwann nach 32 Stunden oder so es dann soweit war, dass es einen Kaiserschnitt geben musste. Und ich absolut nicht darauf vorbereitet war, auf einen Kaiserschnitt. Und ich mich frage, inwieweit wird man in dem Geburtsvorbereitungskurs oder bei der Geburtsvorbereitung wirklich auf alles vorbereitet, was im Krankenhaus passieren kann? Und gerade auch das, was du sagst, da wird ja auch überhaupt nicht drüber gesprochen, was zum Beispiel nicht okay ist. Also,
ja.
Wie würdest du dir denn eine Geburtsvorbereitung wünschen oder was sind deine Erfahrungen mit Geburtsvorbereitung?
Ja, also ich habe mir da sowas überlegt, das habe ich in meinem Buch genau beschrieben. Ich sehe so 3 Teile, die sinnvoll sind. Das eine ist eine Vorbereitung auf den biologischen, körperlichen Prozess. Also sich wirklich, und das macht ein Geburtsvorbereitungskurs. Der erklärt, bei mir war das jetzt anhand von so einem gehäkelten Gebärmuttermodell, so was der Körper so macht bei einer Geburt und wie lange das vielleicht dauert und auch welche Bewegungen gut tun und so. Das ist der physiologische Geburtsprozess. Den erstmal zu verstehen, das ist gut und wichtig, aber das reicht nicht. Also das ist ein Teil. Und der zweite Teil, den nenne ich mal ehrliche Informationen über Geburt. Und das ist mein großer Kritikpunkt, dass es die eigentlich sehr schwer zu kriegen gibt. Also in normalen Ratgebern kommt das nicht vor, auf normalen Webseiten auch nicht. Jetzt habe ich dieses Buch geschrieben, um dieses Tabu mal zu brechen und zu sagen, okay, guckt euch das System an und guckt euch genau an, wo ihr gebären wollt. Also guckt euch den Ort an, wie fühlt ihr euch da? Sprecht mit den Leuten vor Ort, macht euch Gedanken über eure Geburt. Man kann Geburtspläne im Internet runterladen, man kann die für sich anpassen, man kann sich die Leitlinie durchlesen, in der ja drin steht, wann welcher Eingriff gemacht werden soll und wann nicht. Aber viele Kliniken sich eben nicht an die Leitlinie halten, das muss man auch wissen. Und dieser zweite Block, ehrliche Geburtsvorbereitung, den muss man sich wirklich selber, das muss man sich selber reinziehen. Man kann mein Buch lesen oder ein paar andere gibt's dazu oder im Internet wirklich mal googeln, Gewalt unter der Geburt oder Eingriffszahlen angucken, um auch den Geburtsort anders bewerten zu können, weil allein die Eingriffszahlen sind so unterschiedlich zwischen den Kliniken und man muss die schon fragen, um zu wissen, machen die hier überdurchschnittlich viele Dammschnitte oder nicht. Das ist auch schon so ein Hinweis, auf welche routinemäßigen Eingriffe machen die oder nicht. Und das muss man sich quasi selber reinziehen. Das wäre so der zweite Block. Und der dritte Block, da habe ich jetzt als Journalistin viel zu recherchiert, das habe ich bei meiner zweiten Geburt auch noch nicht gehabt. Und finde ich aber ganz wichtig, nämlich die Frage, wie gehe ich mit Schmerzen um? Und so eine Art mentale Geburtsvorbereitung. Wenn man der Typ dafür ist, da gibt's ja Hypnobirthing-Kurse nach und noch und nicht, da gibt's Online-Sachen. Ich habe auch Frauen interviewt, denen das sehr geholfen hat. Ich habe auch andere wiederum interviewt, bei denen hat das gar nicht geklappt. Auch hier gibt's nicht die eine Wahrheit und die eine Geburt. Aber sich wirklich Gedanken machen, wie will ich mit diesem Schmerz umgehen und wie will ich vielleicht atmen, hilft mir eine Visualisierung oder eine Meditation vorher. Auch das ist meine Erfahrung, kommt in Geburtsvorbereitungskursen sehr wenig vor. liegt auch an den Frauen, sich selber zu überlegen, ob sie das noch machen möchten. Das sind so die drei Blöcke, die ich wichtig finde.
Hypnobirthing, das war schon öfter mal Thema in meinem Podcast, habt ihr vielleicht auch schon gehört. Eine Bekannte von mir konnte damit zum Beispiel bei ihrer Geburt arbeiten und hat so ihre Schmerzen besser aushalten können. Wenn ihr mehr Infos dazu wollt, schaut doch gerne mal in meine Shownotes. Ist gut, dass du sagst, weil jeder ist ja da anders. Also ich bin ja zum Beispiel gar kein Typ, der, glaube ich, Hypnobirthing würde bei mir, glaube ich, nicht funktionieren, weil ich mich, glaube ich, auch nicht so darauf einlassen könnte oder daran nicht glaube. Aber ich habe auch schon in meinem Podcast mit vielen Frauen geredet, die gesagt haben, ihnen hat das geholfen, oder auch Männern, die es erzählt haben, dass ihren Frauen das was gebracht
genau.
hat.
Ist ganz unterschiedlich, ja. Muss man wirklich der Typ für sein. Ich glaube, weil ich mache so viel Yoga und meditiere auch mal, ich hätte das schon ausprobieren können, ich kannte das halt da noch nicht. Und es war auch so in Ordnung, aber also mein Kinderwunsch ist abgeschlossen, ist alles gut mit meiner Familie, so wie es jetzt ist. Aber wenn ich jetzt rein hypothetisch betrachtet nochmal eine Geburt vor mir hätte, würde ich mir das zumindest mal anhören und gucken, ob mir diese Meditation da in Trance und so weiter was bringt. Weil ich wirklich sowohl mit Hebammen als auch mit Frauen darüber gesprochen habe, die sehr eindrücklich beschrieben haben, wie, wenn sie sich selbst in so eine Art Trance versetzen, die Schmerzen sich weniger stark anfühlen. Und das muss man einfach sagen, bei mir waren gerade auch bei der zweiten sehr selbstbestimmten natürlichen Geburt die Schmerzen trotzdem sehr, sehr krass. Also Wehen können einfach sehr schmerzhaft sein. Und es war auch in Ordnung. Ja. Es hat mich jetzt nicht, die Schmerzen haben mich nicht traumatisiert oder so. Also selbst das hätte ich mir nicht vorstellen können, dass Wehen so schmerzhaft sind. Und Und da denke ich manchmal, wenn ich da was gewusst hätte, was ich während dieser Wehe denke und nicht nur scheiße, tut das weh, wann ist das vorbei, das wäre nicht schlecht gewesen. Und das kann man theoretisch mit diesen mentalen Geburtsvorbereitungskursen machen.
Ja, ich muss da jetzt auch viel an meine Geburtsvorbereitung denken. Und ich muss halt ehrlich sagen, dass ich das Atmen habe ich daraus mitgenommen. Ich möchte jetzt auch nicht die Hebamme bashen, die das gemacht hat, weil das war echt eine gute. Und ich habe bei der auch noch meine Rückbildung gemacht. Aber ich hätte mir schon, glaube ich, gewünscht, dass es auch noch um so ein paar Themen, andere Themen geht. Was du auch gerade sagst, Schmerzen. Also das ist ja wirklich unglaublich. Also ich kann das nur bestätigen, ich hatte in meinem Leben noch nie solche Schmerzen.
Nee.
Und ich auch nicht. Man kann sich darauf auch nicht vorbereiten. Also wenn man es nicht weiß, also man muss irgendwie darüber gesprochen haben, dass es so krass ist. Es sagt immer jeder, aber wenn man es dann selber erlebt hat.
Also ich finde auch, der Geburtsvorbereitungskurs, den ich hatte, das war man kann das eigentlich nicht Geburtsvorbereitung nennen. Das war so Informationen über die physiologische Geburt, okay, paar Tipps, aber es ist ja nicht wirklich Vorbereitung, wenn mir keiner sagt, dass jede dritte Geburt ein Kaiserschnitt ist und wieder gemacht wird. Oder wie ich auch erkennen kann, ob das vielleicht notwendig ist, was ich für Fragen stellen kann, wonach ich mir einen Geburtsort wirklich aussuche. Also das, was ich so mit ehrliche Information meine, das kommt da halt nicht vor. Also ich habe in meinem Buch auch zum Beispiel einen Väter befragt. Die waren auch sehr enttäuscht von diesem Vorbereitungskurs, weil die standen auch daneben und also auch gerade bei einem Kaiserschnitt und wie ernst es dann sein kann und so weiter. Der fühlte sich auch null abgeholt und mitgenommen und irgendwie darüber informiert. Und was ich oft lese, was mich tierisch ärgert, ist, dass man den Eltern dann so sagt, ja, ihr seid ja naiv mit eurer Vorstellung von Geburt und ihr habt ja hier viel zu schöne Vorstellungen davon. Und es gibt aber niemand, der sie ehrlich informiert über Möglichkeiten. Und das finde ich auch nicht, also das finde ich einfach nicht fair und nicht ehrlich. Ja.
Ja,
und das muss man noch dazu sagen, eine Sache zu den Geburtsvorbereitungskursen, also was da beigebracht wird oder erzählt wird, das entscheidet jeder Hebamme selbst. Also ich habe so in meinem Buch Expertin zitiert, die sagen, das ist eigentlich eine Blackbox, weil es geht da um die Geburt, aber was sie erzählen, kann jede Hebamme selbst entscheiden. Also es gibt dann nämlich sehr esoterische, so schildern es mir andere Frauen, Geburtsvorbereitungskurse, wo es schon in die Richtung Mentaltraining geht, was manche Frauen dann aber gar nicht wollten. Und aber dieses wirklich so Eingriffe, wie kannst du das rausfinden, ob ein Eingriff notwendig ist und so, solche Sachen kommen einfach sehr, sehr selten vor und das ist schon schade.
Ja, mir fällt gerade auf, dass auch beim Thema Geburtsvorbereitung ich auch noch irgendwie Redebedarf habe und dass das immer wieder in meinem Podcast aufploppt, dieses Thema. Ich glaube, ich muss da mal eine eigene Folge drüber machen. Wenn ihr Erfahrungen habt damit oder vielleicht Ideen, mit wem ich darüber sprechen könnte, dann meldet euch doch gerne bei mir. Meinen Kontakt, den findet ihr unter dieser Folge. Wo du gerade die Männer ansprichst, ich glaube, wir sprechen nachher auch noch über Männer, weil du auch gesagt hast, du hast auch Männer interviewt. Ich muss auch an meinen eigenen Mann denken. Der hat mir noch im Kreißsaal gesagt, ich will kein Kind mehr. Das war's.
Oh, wow.
Das war so.
Okay.
Also wir wussten schon, dass wir kein Kind mehr wollen. Das war jetzt nicht so brutal, wie sich's anhört. Okay. Aber er war so völlig fertig. Also ich glaube, der war auch einfach teilweise richtig überfordert mit allem. Krass. Also mit den krassen Schmerzen. Ja. Weil man einfach da auch so, man lernt im Geburtsvorbereitungskurs, hier könnt ihr euch, so könnt ihr atmen, da könnt ihr die Frau so festhalten. Aber ich würde schon sagen, es ist, glaube ich, an der Zeit, dass man vielleicht mal über Geburtsvorbereitung nochmal neu denkt und gewisse Dinge mit einbezieht, die man vielleicht früher nicht mit einbezogen hat und das vielleicht mal so ein bisschen aktualisiert auch und auch andere Dinge nennt. Also ich muss nur dran denken, ich saß in einer Runde mit den Frauen aus dem Geburtsvorbereitungskurs. Ich glaube, wir saßen da zu fünft und vier hatten einen Kaiserschnitt und im Geburtsvorbereitungskurs hieß es noch, ihr braucht da gar keine Gedanken machen, das passiert in seltenen Fällen, ja. Also von daher passiert das schon öfter und du hast schon recht. Ich war da auch so, ich habe dann irgendwann gesagt, bringt das jetzt hier noch was? Oder weil bei mir war es wirklich sehr, sehr, die haben alles, ich musste alles selber fordern, also Schmerzmittel oder, also keiner hat mir irgendwie was vorgelegt. Also das war schon gut. Aber irgendwann habe ich dann auch den Kaiserschnitt selber angesprochen, weil ich gemerkt habe, das kommt hier nicht voran. Also von daher.
Ja, und dann ist es ja gut, dass es ihn gibt.
Ja.
Und das, aber das ist für dich wahrscheinlich, also so berichten es mir viele Frauen, in Ordnung, weil du ja so viel vorher probiert hast.
Mhm.
Und dann, also ich glaube auch, dass der Kaiserschnitt per se nicht das Problem ist. Das Problem ist, wenn er überschnell gemacht wird, wenn die Frau nicht das Gefühl hat, ich habe jetzt hier das und das probiert und es ist jetzt in Ordnung für mich, sondern wenn es ihnen so vorgeknallt wird, wenn sie nicht informiert werden, nicht mitgenommen werden. Das ist ein ganz großes Problem, das schildern mir Frauen in meinem Buch. Und dann ist auch die Frage, wie man einen Kaiserschnitt macht, enorm unterschiedlich zwischen den Kliniken. Und das sagt Frauen auch keiner vorher. Also es gibt ja Kliniken, kannst ja mal erzählen, wie es bei dir war. Es gibt Kliniken, die schnallen die Frauen an ausgestreckten Armen am Tisch fest
während des Kaiserschnitts. Nein.
Das ist nicht selten. Also ich habe mehrere Frauen und Männer interviewt, die das mitgekriegt haben. Und ich habe auch von Anästhesisten die Auskunft bekommen, warum man das so macht. Nämlich, weil man dann Medikamente schneller geben kann und der Arm da ausgestreckt ist und die Frau nicht auch noch an ihren Bauch fassen will. Man muss das natürlich überhaupt nicht machen. Du hast es ohne erlebt. Viele erleben es ohne. Ist aber was man, finde ich, an einem Infoabend in der Klinik fragen muss. Weil wenn man in der Klinik zur Geburt gibt, habe ich halt eine 1:3 Chance, dass das ein Kaiserschnitt wird. Wenn ich dann nicht weiß, was auf mich zukommt und dann es zum Kaiserschnitt kommt und ich liege da und das schildern mir Frauen, völlig traumatisierend auch noch festgeschnallt dabei zu werden. Eine Frau hat sogar geschildert, dass die Hand nicht rechtzeitig loskam und sie fast ihr Kind nicht hätte halten können, was man ihr dann auf die Brust gelegt hat und sie es auch nicht so richtig sehen konnte und so. Also das Wie beim Kaiserschnitt, wie wird das gemacht, finde ich einen super wichtigen Punkt. Weil das kann gut begleitet sein. Eine andere Frau hat mir zum Beispiel erzählt, es gab einen Pfleger im OP, der war nur dafür da, ihr immer zu erzählen, was passiert. Die war überhaupt nicht traumatisiert. Aber das haben auch sehr wenige. Und immer dieses über den Körper verfügen, nicht informieren, nicht mitnehmen, das ist halt das, was das Trauma auslöst.
Das kann ich verstehen, ja. Bei mir war das, also wenn, ich würde es nicht von Trauma sprechen, aber was mich beschäftigt hat, ist, dass ich dachte einfach, dass ich werde natürlich gebären, wenn man jetzt das mal natürlich das Wort verwenden darf. Nicht, dass sich jetzt jemand angegriffen fühlt, aber ich werde vaginal gebären. Also das war für mich klar und ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht. Also das war vielleicht von mir auch naiv gedacht. Das hat mich überfordert. Aber ansonsten muss ich sagen, würde ich sagen, war das alles sehr selbstbestimmt, weil ich habe auch noch klare Ansagen gemacht mit meiner letzten Kraft, dass mein Kind dann zum Vater, dann sofort zu mir, wenn dann untersucht, nur mit Vater und dann aber auch wieder sofort schnell zu mir. Also das war mir mega wichtig und das war aber auch was im Geburtsvorbereitungskurs noch besprochen wurde, weil wir da alle Angst davor hatten, dass das irgendwie durch, also dieses sogenannte Bonding irgendwie zu kurz kommen könnte, falls man doch einen Kaiserschnitt hat.
Ja, deshalb ist es umso wichtiger, dass man sich informiert, ne? Also auch solche Sachen, wir wollen ja keine Angst machen und in vielen Fällen ist es überhaupt kein Problem. Die Frauen erleben ganz starke, gute Geburten. So. Aber dann gibt es natürlich Fälle, also eine Hebamme in meinem Buch beschreibt das so schön, dass auch es Kinder gibt, die ein Kaiserschnitt sein wollen quasi. Also beziehungsweise es werden, weil auch Kinder, also es geht ja nicht nur darum, was ich als Frau mache und wie ich mich drehe, sondern das Baby spielt auch noch eine Rolle. Und es gibt einfach die Situation, dass sich das nicht richtig ins Becken dreht oder. Und dann ist es halt ein Kaiserschnitt. Ich will ja gar nicht sagen, dass es nie Kaiserschnitte geben muss, sondern ich würde mir halt für alle Frauen wünschen, die gebären, dass so ein bisschen wie bei dir, dass man alles probiert und dann aber das Gefühl hat, okay, jetzt ist es vielleicht dran und dann macht man das und es dann noch gut begleitet zu wissen mit Bonding, auch wenn es untersucht werden muss, mit dem Papa dabei und so weiter. Man kann das gut begleiten und dann ist es eben nicht traumatisch. Und das ist eigentlich mein Appell an die Menschen, die im Krankenhaus bei Geburten arbeiten, auch wenn das für die ein 9-to-5-Job oder 8 zu was auch immer ist, also ein ganz regelmäßiger Job und Routine ist. Es ist für die Frau die Geburt ihres Kindes. Das ist ein so besonderer Moment. Der verdient einfach die allerbeste Begleitung und nicht das, was da manchmal passiert. Darum geht es.
Absolut. Und du hast gerade ganz richtig gesagt, wir wollen ja niemandem Angst machen. Deswegen lass uns mal zu dem kommen, über was wir eigentlich reden wollen. Aber es war jetzt trotzdem auch wichtig, über deine Vorgeschichte zu sprechen, auch ein bisschen von mir zu erzählen, über die selbstbestimmte Geburt an sich. Ich höre das immer wieder und ich habe mich immer gefragt, was heißt das eigentlich ganz konkret, selbstbestimmt zu gebären? Also kann man das irgendwie zusammenfassen? Was ist eine selbstbestimmte Geburt? Was macht das aus?
Ja, also das Wichtigste an einer selbstbestimmten Geburt, da mache ich jetzt mal Ausschlusskriterium, ist nicht fremdbestimmt zu gebären. Das war bei meiner zweiten selbstbestimmten Geburt erstmal das Allerwichtigste, dass niemand anderes über mich und meinen Körper verfügt. Also niemand sagt, du musst das, du musst das, du musst das, wir machen jetzt das, sondern das Einzige, was es gibt, ist zu sagen, gegen den Schmerz kann ich dir das anbieten. Ich könnte mir vorstellen, diese Position hilft dir jetzt. Also Anleitung und Hilfestellung ja, aber Entscheidung bei der Frau. Und das ist Selbstbestimmung. Und Selbstbestimmung heißt auch, es ist so mein Appell auch an werdende Mütter, sich vorher Gedanken zu machen. Wie möchte ich das eigentlich? Weil die Bedürfnisse und die Bedarfe und die Wünsche so unterschiedlich sind. Also das zeige ich ja auch. Ich habe ja für mein Buch 30 Frauen und Männer interviewt. Die einen sagen, ich will überhaupt keine Einleitung und wenn es eine Einleitung sein muss, bitte unbedingt mit Medikamenten. Und die andere sagt, auf keinen Fall mit Medikamenten. Und die haben sich beide gut informiert, warum sie das möchten, ja. Oder eine Frau sagt, ich will unbedingt eine PDA so früh wie möglich, weil ich weiß, ich will mit diesem Schmerz, ich komme da nicht klar. Und die nächste sagt, ich will auf keinen Fall eine PDA. Informiert euch, PDA hat Vor- und Nachteile, alles richtig. Und das ist gut, dass es die gibt. Aber man sollte sie auch nur nehmen, wenn man sie braucht oder will. Und sich da zu informieren und dann einfach zu sagen in der Klinik, und da kommt natürlich die Hauptverantwortung bei der Klinik, diese Selbstbestimmung auch zu ermöglichen. Zu sagen, das ist mein Geburtsplan, hier bin ich, so machen wir das jetzt. Eine wohlmeinende, eine unterstützende Hebamme an meiner Seite, am besten immer die gleiche. Na klar, die muss dann irgendwann im Schicht wechseln. Aber eine Hebamme betreut eine Frau und nicht drei gleichzeitig. Das ist auch ein Teil dessen, weil nur dann kann sie überhaupt richtig ihre Arbeit machen. Das habe ich jetzt über den Hebammenberuf in Gesprächen mit sehr vielen Hebammen gelernt. Die müssen eine Frau die ganze Zeit sehen, dann brauchen sie auch gar nicht ihren Muttermund tasten oder irgendwas. Die können von ihrer Ausbildung her sehen, wie die Frau unter der Geburt sich entwickelt, was die braucht und was nicht. Und dann kann sie ihr irgendwas anbieten und die kann sagen, will ich oder will ich nicht. Und diese Haltung, dass jede Frau anders ist, jede Frau individuell und nach ihren Bedürfnissen gebären darf, das ist für mich Selbstbestimmung. Und selbst dann, wenn es Eingriffe geben muss, also du hast es ja geschildert, auch in deinem Fall, wenn es einfach nicht weitergeht, dann ist Selbstbestimmung trotzdem noch, dass ich der Frau erkläre, was jetzt hier passiert und sie sagt, okay, wir machen das jetzt so. Oder auch sagen kann, wenn du das nicht willst, wie können wir diese Variante machen? Es gibt ja auch öfters noch mehrere Möglichkeiten der Eingriffe und dann zu sagen, wir können das oder das machen, ich würde dir das empfehlen, weil. Und dann vielleicht sogar noch sagen, ihr als Paar, ihr könnt euch ja ein paar Minuten beraten, sagt mal dann, wie wir weitermachen wollen. Das ist Selbstbestimmung. Und ich habe das, wie gesagt, bei der zweiten Geburt total erlebt und habe auch gemerkt, wie anders es dann ist zu gebären. Und bei der ersten, da war halt alles fremdbestimmt und von anderen über mich verfügt quasi.
Das heißt aber auch, ich finde es jetzt wichtig, auch das Thema aufzugreifen. Wir haben ja gerade schon über Kaiserschnitt gesprochen oder manche nennen es auch Bauchgeburt. Wenn ich mich jetzt als Frau entscheide, ich möchte auf jeden Fall einen Kaiserschnitt, dann ist es doch auch selbstbestimmt in dem Moment.
Ganz wichtig, dass du das ansprichst, weil es gibt so ein Missverständnis bei Selbstbestimmung, dass das Hauptsache natürlich heißt. Und das ist es überhaupt nicht. Und auch so eine Mutter habe ich in meinem Buch, die sagt, mir war von Anfang an klar, ich möchte einen Kaiserschnitt. Und die ist informiert und geht in die Klinik und ich bin der Meinung, sie muss den unbedingt dort kriegen. Natürlich klärt man sie auf über Risiken, wie man das halt beim Kaiserschnitt immer tut. Aber ich finde, zur selbstbestimmten Geburt gehört auch diese Entscheidung. Und das ist ein ganz großes Problem in unserem System, dass es Frauen so schwer gemacht wird, sich aktiv für einen Kaiserschnitt zu entscheiden. Also, dass sie so viele Gespräche führen und quasi, ja, schon bedrängt werden, das bloß nicht zu machen bei der ersten Geburt. Wenn sie einmal einen Kaiserschnitt hatten, kriegen sie den danach sehr schnell wieder. Viel schneller, als sie das eigentlich wollen. Also, es gibt ja auch Frauen, die wollen nach dem Kaiserschnitt natürlich gebären und denen wird es dann auch schwer gemacht. Aber gerade dieses, ich möchte einen Kaiserschnitt, geh damit in die Klinik und die kommen erstmal sagen, nee, also so ja nun nicht. Das ist auch ein Problem.
Ja. Also ich erlebe das auch bei vielen Frauen, und die jetzt um mich rum einen Kaiserschnitt haben machen lassen, die dann eher so flüstern, ja, ich hatte ja einen Kaiser, wo ich immer denke, wieso flüsterst du? Das ist völlig in Ordnung. Ja, und du darfst das machen. Aber das war mir auch wichtig, als wenn ich mir auf unser Gespräch vorbereitet habe, habe ich so ein bisschen mir überlegt, aber bei allem, was ich so lese, was du schreibst, klingt es so, als sei ein Kaiserschnitt auch eine selbstbestimmte Geburt.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch völlig in Ordnung. Also ich kritisiere das nochmal, also wenn ich habe ja schon gesagt, dass ich so das System Geburtshilfe so kritisiere, und es geht da schon im Endeffekt ums Patriarchat, ja. Also das ist in so vielen Teilen unserer Gesellschaft noch verankert, dass man Frauen sagt, wie sie zu sein haben. Und das ist am Beispiel Kaiserschnitt sehr gut zu sehen. Also wenn ich in eine natürliche Geburt gehe und will das eigentlich und das wird nichts und dann führt ein Eingriff zum nächsten und es wird vielleicht ein Kaiserschnitt, dann sagt der Arzt mir bei der Geburt so, das wird jetzt ein Kaiserschnitt, wir machen das jetzt, dann ist das aus Sicht des Arztes richtig und auch notwendig. Wenn aber die Frau vorher sagt, ich habe mich informiert, ich habe ja hier eine Chance 1:3, ich möchte jetzt diesen Kaiserschnitt, dann sagen die, also das können Sie jetzt nicht entscheiden, Sie Frau, das entscheide ich als Arzt oder Ärztin. Und das ist schon, das finde ich, diesen Ausdruck von diesen patriarchalen Machtstrukturen, die dahinter stehen, weil sie ist doch gut informiert. Sie hat sich doch, niemand sagt leichtsinnig, oh, ich habe jetzt keine Lust, vaginal zu gebären, ich mache mal einen Kaiserschnitt. Den Frauen ist doch klar, dass das ein Eingriff ist, dass es da Risiken bei gibt, aber sie haben natürlich die Risiken abgewogen. Auch vaginale Geburten haben Risiken, Überrisse und so weiter. Und die haben sich informiert und gehen dahin und sagen, ich möchte diese Entscheidung treffen und es wird ihnen so schwer gemacht. Und das finde ich ganz, ganz furchtbar. Und da hätte ich gerne, dass ich da so ein bisschen was anschubsen kann mit diesem Buch, zu sagen, nee, liebe Frauen, es ist eure Entscheidung. Das ist Selbstbestimmung. Informiert euch und dann macht das so, wie ihr das braucht.
Vielleicht, also ich will das nicht verallgemeinern, aber vielleicht ist vielen Frauen das auch nicht klar. Also, dass sie vielleicht auch denken, sie werden dadurch geleitet und haben da gar nicht so viel zu entscheiden. Oder vielleicht will das auch nicht jeder oder die denken, es gibt doch die Ärzte, die wissen doch Bescheid. Vielleicht muss man das so ein bisschen mehr in den Mittelpunkt stellen, dass man mehr mitentscheiden kann. Also ich bin mir nicht sicher.
Ja, total.
Ob jedem das so bewusst ist.
Es schwingt immer so mit, das ist halt ein Krankenhaus und die wissen, was sie tun. Aber ich bin ja nicht krank. Ich kriege ja bloß ein Kind. Das versuche ich immer noch so in Abgrenzung zu schweren Krankheitsverläufen, mit denen ich vielleicht in eine Klinik gehe, und schweren Erkrankungen. Wobei auch da sage ich immer, wenn meine Mutter mir wieder sagt, ich habe dies oder jenes und die sagen, ich soll das machen, dann sage ich immer, hol dir mal eine zweite Meinung. Also das kann man auch bei Ärzten per se machen, sich da zu informieren und dann mal mit einem anderen Arzt darüber oder Ärztin darüber zu sprechen. Aber ja, das ist diese quasi Autoritätshörigkeit, die hatte ich ja auch. Die wissen schon, was sie tun. Und das stimmt ja in manchen Bereichen auch, aber es stimmt halt nicht grundsätzlich. Und es kommt darauf an, wo ich da lande. Ja, auf jeden Fall.
Reden wir mal über die Positivbeispiele, über die wirklich selbstbestimmten Geburten. Du hast gesagt, deine zweite Geburt war eine, du hast aber auch viele Frauen interviewt, die eine haben. Heißt das jetzt, es gibt sie, diese wunderbar schöne Geburt, die sich einfach nur gut anfühlt, oder ist das jetzt zu naiv von mir, das zu denken?
Ja, gut anfühlen ist, ich will nicht sagen, nein, es gibt alles. So, es gibt Frauen, die sagen, Wehen sind keine Schmerzen. So. Auch das gibt's. Mhm. Ich so, what?
Ich habe eine Freundin, die das sagt, deswegen, ja.
Ja, und das ist doch faszinierend, wie unterschiedlich unsere Körper sind, wie unterschiedlichen Geburten sind, wie unterschiedlich auch unsere Babys sind und der ganze Prozess der Geburt. Also ja, das gibt's. Und ich würde immer sagen, meine zweite selbstbestimmte, sehr starke Geburt war sehr, sehr schmerzhaft. Ja, und es war auch nicht einfach per se eine schöne Erfahrung zu sagen, ich fand jetzt hier also diese Wehen und das hat mich meinem Kind näher gebracht, das war so schön, nee. Aber der Moment, als ich gemerkt habe, so, okay, also du müsstest jetzt mal richtig pressen, das Kind muss da jetzt raus und es macht keiner außer dir und es soll auch keiner machen, weil du machst das jetzt und es dann zu tun und das Baby kommt auf die Welt und ich halte meine Tochter und ich habe da so viel Liebe und so viel Stärke, diesen Vergleich zu haben zwischen der selbstbestimmten und der ersten ganz schrecklichen Geburt, das war schon krass, das war wirklich life-changing. Und auch wie fit ich danach war. Also es gibt da das erste Foto, was ich gemacht habe, da liegt mein Mann auf diesem Geburtsbett und schläft und neben ihm meine zweite Tochter und schläft. Und die Hebamme fragt mich, ob ich duschen will und ich so, ja, ich will duschen. Und ich dusche und ich habe natürlich die ganze Nacht nicht geschlafen, weil ich das Kind auf die Welt gebracht habe. Und ich laufe rüber auf mein Wochenbettzimmer und der Mann der anderen Frau, die da lag, sagt zu mir, sag mal, hast du jetzt gerade letzte Nacht das Kind gekriegt? Ich sag, ja, ich weiß auch nicht, was hier los ist. Da haben halt voll die Hormone eingekickt, was ich beim ersten Mal gar nicht hatte, weil dieses Trauma das total verhindert hat, ja. Also das gibt es schon und das war, also hier war Selbstbestimmung eben das Gegenteil von Fremdbestimmung und einfach so sein, wie ich war. Also, dass es auch okay war, dass ich dann halt in den Wehen so geschrien habe, weil es so weh tat, ja. Und keiner hat blöd geguckt, keiner hat irgendwas abgewertet, alle haben geguckt, dass es mir möglichst gut geht. Und das war so eine bestärkende Erfahrung. Und die machen Frauen in meinem Buch auf ganz verschiedene Weise. Also für mich war jetzt nach dieser ersten traumatischen Geburt der Weg total gut und richtig, in einen hebammengeleiteten Kreißsaal zu gehen, also immer noch Klinik, aber da, wo die Hebammen das Sagen haben. Ich habe Mütter in meinem Buch, die zum Beispiel im Geburtshaus oder auch eine Hausgeburt danach hatten. Und die war schön und selbstbestimmt. Andere, es geht aber genau andersrum auch. Ich habe auch eine Frau, die hat gesagt, zweite Geburt, ich mache nur einen geplanten Kaiserschnitt. Hat sich da sehr gut angenommen und begleitet gefühlt und sagt, es war eine ganz schöne Geburt ihres zweiten Kindes. Also das gibt es. Und das gibt es auch bei Erzgebärenden. Da habe ich auch welche in meinem Buch, die natürlich, wenn sie sich gut informieren, einen guten Geburtsort auswählen. Ich habe zum Beispiel auch welche, die mit Hypnobirthing das gemacht haben, aber auch der Typ dafür waren. Ich habe sogar eine Frau in meinem Buch, die es geschafft hat, auch wenn die Hebamme komische Kommentare gemacht hat. Sie wusste, dass das passieren könnte und hat es einfach ausgeblendet. Also das muss man erstmal können, aber das fand ich auch beeindruckend. Also es geht auf jeden Fall. Und was auch immer wichtig ist bei dem ganzen Thema, weil ich ja so viel auch Tipps habe, wie man sich vorbereiten kann, am liebsten hätte ich natürlich, dass man die Hälfte der Vorbereitung nicht braucht. Nämlich die auf Eingriffe abwehren und hinterfragen und Gewalt erkennen und abwehren. Natürlich wünsche ich mir eigentlich ein ganz anderes System in der Geburtshilfe, ne? Und so, das muss man mal dazu sagen, weil eigentlich hätte ich gern, dass Geburten anders begleitet werden. Und nicht, dass ich jetzt Frauen darauf vorbereite, in diesem System zu gebären. Aber es ist ja jetzt gerade so, wie es ist. Das ist so mein Ansatz, weswegen ich diese Informationen eben zur Verfügung stellen möchte.
Muss kurz sagen, ich finde es krass, dass bei dir gerade um Schreien oder um Lautsein ging. Das war für mich überhaupt keine Frage. Aber klar, dass es
ja, aber so viele Frauen erleben das.
Ja, ja,
also
ich weiß, deswegen,
Die Väter, die gesagt bekommen, es schreit ihre Frau hier so rum, machen Sie mal was. Und der Vater so, was soll ich jetzt hier machen? So. Oder also wir sind ja hier, also was Hebammen und Ärztinnen zu Frauen sagen, sind wir ja auf einem ganz üblen Niveau. Also es gibt Frauen, die bekommen, während sie schreien, in den Wehen gesagt, na, als du es gemacht hast, hast du ja auch nicht so geschrien. Da geht es ja ganz viel um, das ist unverschämt und da geht es ja ganz viel um so Bewertung von Sexualität und so dabei.
Okay.
Oder auch welche, also viele Frauen, die einfach auch schildern, sie hatten so krasse Wehen, das waren schon Presswehen und man hat ihnen nicht geglaubt. Das ist auch ein wichtiger Punkt, ne? Hilfe, mein Baby kommt, helfen Sie mir. Ach, Sie haben noch 10 Stunden, 20 Minuten später war das Baby da. Also eine Frau, das ist ja ihr Körper und sie weiß, was da passiert. Und wenn sie sagt, es geht hier, glaube ich, los, dann muss man das erstmal ernst nehmen und das tun viele nicht. Und mit dem Schreien ist das so ähnlich. Also wenn du schon das Gefühl hast, irgendwie, ich kann hier nicht sein, wie ich will, dann geht das halt auch mit der Geburt so schlecht voran. Und das war bei mir halt so. Also gerade bei dieser ersten traumatischen Geburt, das war ein ungemütlich, das war alles so furchtbar. Alle waren da furchtbar. Also die Hebammen, die Schwestern, die haben da alle blöde Kommentare gemacht. Es gab nicht mal Wasser zu trinken, das musste man irgendwoher sich organisieren. Es war so unvorstellbar, dass das, damals war es das Jahr 2015, in einer großen oder in einer normalen Klinik einfach möglich ist. Aber war so. Und deshalb sage ich ja, es gibt so krasse Unterschiede zwischen diesen Kliniken. zwischen, also allein auch das zu fragen bei den Infoabenden, wie viele Hebammen arbeiten hier pro Schicht, wie ist ihr Verhältnis, wie viele Hebammen betreuen im Durchschnitt, wie viele Frauen betreut eine Hebamme im Durchschnitt und so. Das sind so gravierende Unterschiede zwischen den Kliniken, weil die das gestalten können, wie sie wollen. Ja, und deshalb ist es so gut, auch miteinander darüber zu reden, auch zu sagen, nee, also, ne, dass du auch deinen Freundinnen erzählst, was du erlebt hast, damit sie das wissen, dass sie da gute Chancen haben.
Auf jeden Fall. Also soll jetzt auch nicht falsch rüberkommen. Ich glaube das natürlich alles. Und ich merke nur gerade, wenn ich halt mit dir darüber rede, wie viel, was heißt Glück, wie schön meine Geburt eigentlich dann war im Nachhinein auch. Also
sie war zumindest relativ gut begleitet, so klingt das. Und so, das ist schön, ja.
Also wie gut, dass die Menschen um mich rum waren. Aber das kann ich auch immer nur betonen. Das wusste ich aber auch, das habe ich auch die ganze Zeit gemerkt.
Toll.
Du hast gerade auch was Wichtiges gesagt, was ich sehr interessant finde, was ich mich auch gefragt habe, dass man ja auch noch während der Geburt steuern kann, dass es selbstbestimmt wird. Das habe ich mich nämlich immer gefragt, wenn ich jetzt in eine Situation komme, wo ich merke, zum Beispiel jetzt, wenn du beschreibst, dass dann Ärztinnen oder Hebammen irgendwelche blöden Sprüche machen oder dass mir irgendwas widerfährt, was sich für mich gewaltvoll anfühlt. Wie kann ich denn während der Geburt, wo ich ja eigentlich schon, ich sage jetzt mal ausgeliefert, ohne dass ich uns jetzt irgendwie als Frauen degradieren will, aber in dem Moment bist du irgendwie auch ausgeliefert vom Gefühl her, weil du einfach solche Schmerzen hast, so, wie kannst du dann dafür sorgen, dass deine Geburt noch selbstbestimmt wird?
Ja, also ist alles die Vorbereitung. Also dieses Beispiel, was du jetzt sagst, ich habe das wirklich vor der zweiten Geburt geübt. Also ich stelle mir vor, ich habe wieder eine Hebamme, die irgend sowas sagt, auch wenn ich damit nicht gerechnet habe an dem Ort, den ich mir für die zweite Geburt ausgewählt hatte. Ich habe geübt zu sagen, wie reden sie denn mit mir? Oder ich möchte nicht, dass sie so mit mir reden. Ich bekomme hier gerade ein Kind, ich brauche Unterstützung. Wenn Sie das nicht können, schicken Sie mir eine Kollegin. Das muss man mal laut aussprechen üben. Man muss üben zu sagen, es ist so absoluter Worst Case, aber die gibt es. Es gibt Hebammen und Ärztinnen und Ärzte, die reden mit einem, das ist furchtbar, das ist nicht hilfreich. Zu sagen, stopp, so reden Sie nicht mit mir. Ich bin eine Frau in den Wehen, ich brauche Unterstützung, ich brauche Begleitung, ich brauche keine blöden Kommentare. Ich habe so, das ist wirklich ein ganz wichtiger Tipp. Und was du jetzt auch beschrieben hast mit diesen Eingriffen oder so, woher weiß ich, ist das jetzt nötig? Da kann man sich auch gut drauf vorbereiten, vor allen Dingen mit seiner Begleitperson. Also das ist ganz wichtig. Ja, Geburtsplan, also sich zu überlegen, was möchte ich gerne und was nicht. Ich sage immer dazu, Geburtsplan heißt nicht, dass die Geburt so ablaufen wird. Das kann ich gar nicht, kann keiner vorher sagen, auch kein Arzt, Ärztin. Aber ich kann mit dem Geburtsplan der Klinik sagen, guck mal, ich habe mich vorbereitet. Ich möchte, dass mein Partner immer dabei ist. Ich möchte keinen Zugang gelegt bekommen, wenn ich in diese Klinik komme, als Beispiel, weil viele Kliniken machen das, ist in der Leitlinie nicht empfohlen, aber die geben allen Frauen gleich mal einen Zugang in der Hand. Ist schmerzhaft, ist eigentlich gar nicht notwendig, kann man ablehnen. Also es gibt viele Sachen, die braucht man überhaupt nicht. Das kann man alles da festlegen und man kann das seiner Begleitperson auch erklären, so will ich das. Und dann, das habe ich auch in meinem Buch beschrieben, weil das kann auch ein Vater zum Beispiel, werden ein Vater echt überfordern, wenn der jetzt da die Interessen der Frau vertreten soll. Andererseits gibt es andere, die sagen, ich wollte eigentlich auch Anwalt werden, ich mache das für dich. Ja. Und wenn das zum Beispiel die Begleitperson nicht kann, kann man auch überlegen, ob man jemand anderes mitnimmt. Das kann die Mutter oder die Schwester sein oder auch eine Doula, die dafür ja ausgebildet ist, Frauen zu begleiten. Und die kann dann die Interessen der Frau vertreten. Also ich würde von keiner, deshalb sage ich, rate ich auch allen Frauen, auch die Single sind und Kinder bekommen, da nicht alleine hinzugehen, weil das alleine in den Wehen noch irgendwie zu fragen, ist das laut der Leitlinie richtig oder was tun wir, was passiert, wenn wir diesen Eingriff nicht vornehmen, ist unwahrscheinlich. Aber wenn man jemand dabei hat, der weiß, was ich eigentlich will und für mich auch argumentieren kann oder Fragen stellen, darum geht's ja vor allen Dingen, dann ist da schon, dann stehen schon mal die Chancen besser, weil, also eine der wichtigsten Fragen ist bei Eingriffen immer, was passiert, wenn wir es nicht machen? Finde ich total logisch, wäre ich aber vorher nicht drauf gekommen.
Nee, ich auch nicht.
Weil oft ist die Antwort, ja nichts, dann warten wir. Haha, genau. Ja, einfach die Frage mal stellen. Oder ist das leitlinienkonform, was Sie jetzt hier machen? Oder was können Sie mir stattdessen anbieten? Oder auch nur zu fragen, wie lange haben wir jetzt Zeit über Ihre, was sind die Optionen und wie lange haben wir Zeit darüber zu entscheiden, statt einfach nur Ja zu sagen. Weil was viele Hebammenärzte halt nicht machen, eigentlich gibt's die Idee, steht auch in der Leitlinie, dass man mehrere Optionen gibt und dann gemeinsam entscheidet. Also Shared Decision Making heißt das. Und dieser Ansatz ist total gut und es wird sowas sein, wie du auch erlebt hast, nämlich, dass man gemeinsam guckt, was wären jetzt hier Möglichkeiten oder dass du sogar vorschlägst, ist jetzt eigentlich mal mit dem Kaiserschnitt, ne? Mhm. Aber was oft passiert, ist eben, es wird eine Option genannt und Druck aufgebaut, dass die gewählt wird. Und dann kann ich ja schon mal nicht selbst bestimmen, weil ich ja gar keine Alternativen habe. Und das ist ein Problem. Und sich darauf einfach vorzubereiten, die richtigen Fragen zu stellen, das geht schon. Und dem vorangestellt ist natürlich wirklich das Allerwichtigste, sich genau zu überlegen, wo ich hingehe. Und auch am Infoabend schon diese Fragen zu stellen. Oder bei der Anmeldung mit dem Geburtsplan und zu sagen, wie ist denn Ihre Dammschnittrate? Wie ist diese Eingriffsrate? Und ein Eingriff, den ich immer in jedem Podcast, in jedem Interview, den ich, das ich führe, ansprechen will, weil es mir so wichtig ist, ist der Kristeller-Handgriff, weil den in meinem Buch auch so viele Frauen als so gewaltvoll schildern. Und das sage ich wirklich jeder Schwangerin, das mal googeln, was ist der Kristeller-Handgriff und sich überlegen, ob man das nicht mal in seinen Geburtsplan schreibt, dass man das nicht möchte. Weil da wird wirklich während der Wehe von einer oder mehreren Personen enormer Druck auf den Bauch der Frau aufgelöst, also die drücken da drauf, manchmal werfen sie sich da drauf und das ist für Frauen, für ganz viele Frauen sehr gewaltvoll und traumatisch und es gibt nur sehr wenige Situationen, wo, also in der Fachsprache heißt das Fundusdruck, das überhaupt sinnvoll ist. Eigentlich ist es das nicht mehr. Es ist ein sehr alter Begriff und der ist auch nicht mehr, also wirklich ganz selten nur empfohlen und den sollte man sich vorher angucken, dass man den ausschließt, weil der echt traumatisch sein kann. Ja, oder sagt, ja.
War tatsächlich auch schon in meinem Podcast Thema, also deswegen.
Ah, sehr gut.
Ja,
sehr gut.
Und
also hat, weil das ist, ja.
Hat mir auch schon mal eine Freundin erzählt, also die schon vor längerer Zeit ein Kind bekommen hat, also sie ist schon ein bisschen älter als ich und sagte, das war wahrscheinlich gar nicht in Ordnung, was damals passiert ist. Und dann dachte ich auch, nee, wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht, ja.
Ja, der Kristeller-Handgriff, davon habt ihr bestimmt schon mal gehört. Und ich habe auch schon öfter in meinem Podcast darüber gesprochen, beziehungsweise haben mir meine Gesprächspartnerinnen davon erzählt, was mich auch echt erschreckt, weil ich eigentlich dachte, dass das völlig veraltet ist, die Methode, und habe es damit auch abgetan und gedacht, das kommt doch sowieso nicht mehr vor, ist aber anders. Wenn ihr nicht wisst, was das genau ist, ich habe euch ein paar Infos dazu in die Shownotes gepackt.
Da fällt mir nur gerade ein Stichwort, so was wie, habe ich eigentlich eine rechtliche Handhabe? Also ist das denn immer alles erlaubt, was da passiert und kann ich dann überhaupt noch was tun dagegen im Nachhinein? Weißt du das?
Ja, also ich habe für mein Buch eine Anwältin interviewt, war sehr interessant, aber auch hart einfach, was sie sagte, weil sie prinzipiell erklärt hat, es gibt einen großen Unterschied zwischen dem, was Frauen als Unrecht empfinden, zu Recht, also was sie Unrecht und falsch empfinden und was eine gerichtliche Handhabe quasi hat. Mhm. Das ist leider so, das liegt am Medizin- und Arzthaftungsrecht, dass das System quasi auf ein gesundes Kind ausgerichtet ist. Und wenn das Kind gesund ist, und das war es bei mir bei meiner traumatischen Geburt zum Beispiel, also es hatte eine Trinkschwäche und so weiter, aber es hatte keine zum Beispiel geistige Behinderung aufgrund eines Sauerstoffmangels, was es natürlich auch ganz selten gibt. Wenn das Kind gesund ist, ist die gerichtliche Handhabe eher gering. Das heißt nicht, dass es das nicht auch mal gibt. Die Anwältin hat mir erklärt, sie hat ganz seltene Fälle, wo zum Beispiel nachgewiesen wurde oder sie nachweisen konnte, dass ein Kaiserschnitt unnötig war und gemacht wurde. Dann bekommt eine Frau ein paar tausend Euro Schmerzensgeld. Wenn aber der Fall eintritt, dass ein Kind eine Beeinträchtigung hat, das ist ja immer das, wovor alle Ärztinnen und Ärzte die größte Sorge haben, dann sind wir bei Fällen, so hat es mir die Anwältin erklärt, von Schaden in Millionenhöhe. Das heißt, allein dieses Arzthaftungsrecht sorgt dafür, dass ein großer Druck da ist, in die Geburt einzugreifen, weil ich immer quasi die Klinik verklagen kann, wenn sie etwas nicht gemacht hat. Ich kann aber ganz schlecht als Frau klagen, weil sie etwas gemacht haben. Also das muss man einfach im Hinterkopf haben, weswegen es ja noch wichtiger ist, sich gut vorzubereiten und in den Gesprächen mit der Klinik schon vorher und währenddessen auf seine Bedürfnisse hinzuweisen. Weil was die Kliniken im Hinterkopf haben, ist eben was anderes. Also was diese Anwältin aber auch gesagt hat, weil es soll nicht so aussehen, als hätte man keine Chance. Ja, ja. Die Anwältin hat tatsächlich gesagt, sie empfiehlt jeder Frau vor der Schwangerschaft eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen, die das im Zweifel abdeckt. Hart, aber ist halt ihre Erfahrung als Anwältin. Und es kann auch Verfahren geben, wo es der Frau vor allen Dingen wichtig ist, die Gegenseite auf der Anklagebank sitzen zu sehen. Das kann ich auch verstehen. Und darum geht es dann primär um dieses Verfahren und weniger darum, dass sie wirklich Recht bekommt. Und das kann auch Teil eines wichtigen Aufarbeitungsprozesses sein.
Aber du hast es gerade schon angedeutet und das kam mir auch als erstes in den Kopf. Ist es vielleicht nicht, ich will die Ärzte nicht in Schutz nehmen, um Gottes Willen, aber vielleicht auch die Angst von denen, dass dem Kind was passieren könnte und dann man vielleicht manchmal schneller Dinge tut, die man vielleicht nicht tun sollte? Oder ist das jetzt die falsche Herangehensweise?
Ich glaube, das ist einer von ganz vielen Ursachen. Also ich habe das sehr genau analysiert in meinem Buch. Es sind verschiedene Dinge, die zusammenkommen, die dafür sorgen, dass diese vielen Eingriffe gemacht werden. Also das eine ist natürlich die finanziellen Fehlanreize, dass eine Klinik halt mehr Geld bekommt, wenn sie Eingriffe macht, als wenn sie es nicht macht. Und bei ohne Eingriffen dauert es auch noch viel länger. Das heißt, ich brauche mehr Personal. Das ist schon Teil des Problems. Dann diese Hierarchien in diesen Kliniken, also dass der Chefarzt das Sagen hat. Es gibt da den schönen Begriff der eminenzbasierten Geburtshilfe. Also die graue Eminenz, der Chefarzt, der sagt, wie wir das hier so machen und so haben wir das immer gemacht und nicht die Evidenz, nämlich die Wissenschaft, die es im Bereich Geburt und Eingriffen ja gibt in Form der Leitlinie. Und deshalb wird die nicht angewendet, weil irgendein Chefarzt sagt, das haben wir hier aber noch nie so gemacht. Oder das haben wir hier schon immer so gemacht. Und dann auch, dass viele alte Hebammen natürlich oder ältere da arbeiten, die vor 30, 40 Jahren ihre Ausbildung gemacht haben. Und da war das noch ganz anders. Da wurde diese routinemäßigen Interventionen eben gelehrt tatsächlich. Und so kommt vieles zusammen. Und einer der Gründe ist tatsächlich, glaube ich, eine juristische, nämlich die Angst, verklagt zu werden, wenn man Eingriffe nicht macht. Das stimmt. Da habe ich aber auch, ich habe ja auch mit ausgewählten Chefärztinnen und Chefärzten in meinem Buch darüber gesprochen und da hat mir ein Chefarzt ganz genau erklärt, dass er meint, gute Chefärzte müssten da drüber stehen, weil es geht um die Frau und den Geburtsprozess und es gibt ja die Leitlinie, in der der wissenschaftliche Standard drinsteht, auch im Sinn, gerade im für die Sicherheit von Mutter und Kind. Und an die sollte man sich halten und nicht aus irgendwelchen Ängsten heraus handeln.
Ja, also würde ich jetzt auch so sagen, kam nur der Gedanke auf, dass vielleicht auch da ein ziemlicher Druck auf Ärztinnen und Ärzte ist, dass da auf jeden Fall alles gut geht. Was aber nicht rechtfertigt, dass man sowas wie einen Kristellergriff anwendet, ja.
Ja, und ich sag mal so mein bestes Beispiel, wenn es um Gesundheit von Mutter und Kind geht, also ist ja kein Kind gesünder, wenn die Hebamme die Frau unter der Geburt fertig gemacht hat. Da wird ja kein Kind von gesünder auf die Welt kommen, wenn die Hebamme während der Geburt zur Mutter sagt, weinen hilft dir jetzt auch nicht. Mhm. Das ist so mein bestes Beispiel, wo ich sage, ja.
Mir kommt da gerade der Spruch in den Kopf, der mich aber am meisten an allem stört. Hauptsache das Kind ist gesund.
Oh, furchtbar.
Das ist so ein Spruch, den ich überhaupt nicht leiden kann und den ich so, also wirklich seit meiner Geburt auch so, nein, ist es nicht. Also klar, ja, ich will natürlich, dass mein Kind gesund ist, aber ich bin ja auch jemand, also wenn es mir nicht gut geht nach der Geburt oder wenn ich Schlechtes in der Geburt erlebt habe oder während der Schwangerschaft, dann ist das doch auch schlimm.
Also, genau.
Ja.
Und es ist auch schlimm fürs Baby. Also es ist schlimm für dich und es ist auch schlimm für das Baby. Und deshalb sage ich, dass man gute Geburtskliniken daran erkennt, gute Ärztinnen, Ärzte und Hebammen, dass sie das wissen. Dass sie wissen, die Gesundheit, die körperliche und psychische der Mutter ist auch wichtig, weil sie sich um das Kind hinterher kümmern soll und weil kein Kind gesünder ist, wenn es der Mutter kränker oder schlechter geht. Ja, und das ist noch nicht so angekommen. Also deshalb sagen das ja mehrere Frauen in meinem Buch so deutlich, dass sie sich wie die Hülle für ein neues Leben gefühlt haben bei der Geburt. Und das passt dazu, zu diesem Satz, Hauptsache das Kind ist gesund. Also ich finde den schrecklich, weil wenn den Frauen nach der Geburt, die den hören, dann wird ihnen ja die Geburtserfahrung nochmal abgesprochen. Das heißt, wenn sie schon versuchen, sich zu öffnen, was total wichtig ist, wenn man eine traumatische Geburt hatte, darüber zu sprechen, und dann kriegt man nur gesagt, ja, Hauptsache das Kind ist gesund, dann ist kein Raum für die eigene Erfahrung da. Und dann ist das Heilen und Überwinden dessen, was man erlebt hat, halt so super schwierig. Aber bei der Geburt selber, Hauptsache das Kind ist gesund, trifft ziemlich genau, was etliche GeburtshelferInnen so umtreibt. Das stimmt schon, ja.
Du hast ja auch, mit Hebammen und mit Ärztinnen und Ärzten gesprochen, hast du gesagt. Was haben die denn so berichtet? Also warum glauben die, dass eine selbstbestimmte Geburt einfach noch nicht so oft stattfindet bei ihnen in den Krankenhäusern und Kliniken?
Ja, die ich gesprochen habe, die würden ja sagen, bei uns findet das statt. Ne?
Okay.
Also beziehungsweise würden die sagen, sie versuchen sehr ihren Teams das näher zu bringen. Also das ist schon wichtig. Also die erkennen schon auch mal Dinge, die nicht so rund laufen, und dann sprechen sie mit den Leuten darüber. Also deren Ziel sollte sein oder ist, dass Frauen selbstbestimmt oder mitbestimmen und eben unterschiedlich sind und unterschiedliche Begleitung brauchen und gut vorbereitet sein sollten auf ihre Geburt hin. Das sagen die schon. Ist ganz unterschiedlich. Also es gibt Hebammen, die sagen, die können sich das gar nicht richtig erklären, warum Kolleginnen das machen. Also das habe ich in Interviews erlebt, die gesagt haben, ja, das sind ja Einzelfälle und das kann doch nicht sein. Und ich sage, ja, Einzelfälle, aber 50% oder bei psychischer Gewalt sind es, glaube ich, 20%, aber trotzdem jede fünfte Frau, die eine Hebamme hat, die irgendwas sagt, was überhaupt nicht geht, ist auch viel, und die können sich das einfach gar nicht erklären, weil es mit dem Beruf eigentlich nichts zu tun hat. Ich habe dann weiter recherchiert und bin auf ein Phänomen gestoßen, das nennt sich Cool-Out-Phänomen. Und seitdem ich das darüber recherchiert habe, habe ich es viel besser verstanden, auch was mir da passiert ist, weil das ist ursprünglich an Pflegekräften erforscht worden, aber das sagt prinzipiell, dass wenn ich ständig in einem System arbeite, was mir nicht gut tut, wo ich total gestresst bin, nicht genug Zeit habe, viele Patienten gleichzeitig betreuen muss, dann kann ich abstumpfen. Das nennt sich Cool Out. Diese Menschen, die zu lange in diesem System arbeiten und es nicht verhindern können, irgendwie trotzdem bei sich zu bleiben, die werden total empathielos, die stumpfen total ab, die gehen ins Cool-Out, so nennt man das. Und das kann dann nur erklären, warum die diese schrecklichen Dinge sagen. Und das ist ganz wichtig für Frauen, die vielleicht auch eine Hebamme oder Ärztin oder Arzt hatten, die was wirklich Furchtbares gesagt haben, dass sie dadurch verstehen, okay, das hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Das war auch wirklich mein wichtigstes Learning, es hat nichts mit mir zu tun, obwohl die zu mir so gemein war und so furchtbar. Weil es ihr Problem ist. Sie kommt nicht klar in dem System und ist völlig abgestumpft. Und das ist natürlich gerade bei so einer intimen Erfahrung wie einer Geburt total schwierig. Aber es ist so. Es hat nichts mit mir zu tun. Ich kann da nichts für. Und ich bin nicht allein. Und es ist das System, was schuld ist. Das ist ja mein Satz, den ich da immer den Frauen sagen möchte.
Ich merke das immer wieder im medizinischen Bereich, also dass da manchmal eine, ich weiß nicht, ich will nicht Empathielosigkeit direkt sagen, aber eine gewisse Unfreundlichkeit teilweise, und ich dann auch manchmal was sage, ich sage dann aber, ich weiß, bei Ihnen ist auch viel los, und dann meistens ist das so das Eingangstor, sage ich mal, weil, aber natürlich kannst du während einer Geburt, werde ich da nicht drüber diskutieren, aber sag jetzt mal, wenn ich beim Hausarzt anrufe und ich da eine gestresste Arzthelferin erwische, ich will das nicht verteidigen, aber ich glaube, es ist schon ziemlich hart, auch in dem medizinischen Bereich zu arbeiten teilweise jetzt auch.
Total. Ja, und es gehen ja auch nicht nur gute Menschen dahin. Mhm. Also wenn man sich jetzt mal mit, ich habe mich mal mit einem Arzt unterhalten, der mir dann erzählt hat, wer wie in seinem Medizinstudium so drauf war und wer das macht, um Menschen zu helfen, und wer das macht, um Porsche zu fahren, um mal in Klischees zu bleiben, aber das hat er bedient, nicht ich. Ja, das sind natürlich auch nicht alles einfach tolle Leute, die da hingehen, sondern da gibt's auch immer welche, die eigentlich das nicht machen sollten. Und auch, das gibt's auch in anderen medizinischen Bereichen, eben den Vorwurf an das System Medizin, dass es nur darum geht, auswendig zu lernen und Diagnosen zu erstellen, aber dass niemand den Ärztinnen und Ärzten beibringt, dass das Menschen sind, die menschlich behandelt werden müssen, um genesen zu können oder um sich öffnen zu können. Also das ist insgesamt, glaube ich, schon ein Fehler im System. Und sehr freundliche, empathische Menschen als Ärzte, die sind dann vielleicht auch gute Ärzte, aber bis zu einem gewissen Grad. Aber gibt es eben auch andere, ja. Hm. Und das erlebe ich in, also ich bin sowieso seit dieser Geschichte mit Ärzten, also klar, ich achte noch viel mehr drauf, wie die sich mir und meinem Kind gegenüber verhalten, als was die vielleicht fachlich können. Weil wenn ich fachlich unsicher bin, kann ich immer noch zu einem anderen gehen. Wenn die aber irgendwie total scheiß zu mir sind, dann verstört mich das insgesamt. Also ich achte da total drauf und wechsle auch oft Ärzte. Also wenn mich da eine anpumpt oder, und auch selbst wenn ich weiß, okay, also ich hatte mal so eine Frauenärztin, ich weiß, die haben hier super Stress, und die hat mir auch erzählt, was Lauterbach alles macht und warum sie jetzt hier kein Geld mehr haben und was ist alles so. Aber wenn sie das mir alles erzählt, während ich auf dem Untersuchungsstuhl bin, und sie weiß, ich hatte eine traumatische Geburt und ich brauche da echt eine sensible Begleitung bei so einer Untersuchung, dann hilft mir das zwar zu verstehen, warum die so ist, aber ich muss es mir trotzdem nicht geben. Und das hat mich auch total irgendwie empowered, diese Erfahrung zu sagen, nee, also ich bin hier Kundin, und diese Klinik oder dieser Arzt ist bei allem, was der gelernt hat und was es hier vielleicht für ein schwieriges System ist, Dienstleister, Dienstleisterin, und ich kann auch woanders hingehen. Das ist schon ein wichtiger Punkt für mich gewesen.
Ich glaube, man muss auch manchmal ein gewisses Selbstbewusstsein entwickeln, ja. Auch wenn einen manchmal so Ärztinnen und Ärzte einschüchtern können. Also, weil man halt manchmal auch dann so, gerade beim Frauenarzt finde ich immer, man ist dann auch so nackt, also im man ist es auch.
Ja.
Also, und
ist es ja auch.
Ja, genau. Und nicht nur im übertragenen Sinne, sondern man ist es auch. Und da muss man einfach dann auch mit Selbstbewusstsein auftreten. Aber das ist manchmal auch schwierig. Aber man hört es jetzt auch schon so ein bisschen raus, aber was würdest du denn zum Abschluss sagen, was du jetzt durch deine ganzen Erfahrungen, auch jetzt die zwei unterschiedlichen Geburten gelernt hast, was so das Wichtigste für dich ist?
Also das Allerwichtigste ist, dass ich gelernt habe, dass es nicht egal ist, wie wir geboren werden, und es ist erst recht nicht egal, wie wir gebären. Also ich gehe dahin, dann ist vorbei, dann ist gut, das stimmt nicht, das dachte ich vorher, sondern dass das ein ganz besonderer, ein ganz intimer Moment ist, an dem Frauen Mütter werden und die Begleitperson eben Vater oder Mutter, und dass das viel mehr Aufmerksamkeit verdient von jedem Einzelnen von uns und von der Gesellschaft und im System Geburtshilfe, und dass sich da insgesamt was ändern muss und dass wir alle viel ehrlicher darüber sprechen sollten, was wir erlebt haben, und dass wir vor allen Dingen, wenn uns jemand von der Geburt berichtet, egal ob schön oder furchtbar oder sonst wie, es anhören, und wenn es was Schlimmes ist, was mir zum Beispiel eine Freundin erzählt, dass ich eben nicht sage, Hauptsache das Kind ist gesund, sondern dass ich einfach nur sage, es tut mir leid, dass dir das passiert ist, danke, dass du mir das erzählst, kann ich etwas für dich tun? Dann wäre das schon ganz anders, wie es Müttern geht und ja, wie Frauen auch Geburten erleben.
Ich danke dir sehr für dieses Gespräch und vor allem auch für den, was du jetzt gesagt hast, dass wir einfach viel offener über so Dinge reden, weil ich glaube, dass sonst sich nie was ändern wird, wenn wir immer alles so für uns behalten. Also das merke ich auch immer mehr, umso mehr ich über Dinge spreche, gerade was auch so Geburt und Schwangerschaft angeht, umso mehr öffnen sich meine Freundin und andere Frauen mir auch. Und es wird auch klar, dass nicht immer nur alles rosa ist, was damit zu tun hat. Also Mutter sein, schwanger sein, gebären ist nicht immer nur positiv.
Ich danke dir sehr für die Einladung und auch, dass du diesen Podcast machst und eben so viel Raum gibst, was Frauen erleben und wie es ihnen damit geht. Das finde ich total wichtig.
Ja, damit sind wir am Ende der Folge und ich merke nochmal ganz bewusst, wie wichtig es war, dass ich mit Lena gesprochen habe. Sie hat durch ihr Buch und die Interviews, die sie dafür geführt hat, und natürlich auch durch ihre eigene Erfahrung so viel Expertise aufgebaut, dass auch ich noch ganz viel mitnehmen konnte von unserem Gespräch und von dem, was sie erzählt hat. Und ich hoffe sehr, dass es euch genauso geht. Ich hatte schon mal eine ähnliche Folge, da ging es um das Thema Geburtstrauma. Das ist meine Folge 9. Wenn euch das interessiert, dann hört doch auch da gerne mal rein. Und was mir noch ganz wichtig ist: diese Folge soll euch auf keinen Fall Angst vor Geburten machen, sondern vielmehr dazu beitragen, dass sich Frauen oder auch Paare gut auf die Geburt ihres Kindes vorbereiten. Auch ich hätte da echt noch mehr machen können, damit man dann am Ende ein gutes Erlebnis hat bei der Geburt und kein traumatisches. Wenn ihr mehr über Lena und ihr Buch erfahren wollt, dann findet ihr die entsprechenden Links auch in meinen Shownotes. Dort findet ihr übrigens auch einen Link zu meinem Instagram-Kanal. Ich freue mich dort über eure Likes, Kommentare und natürlich auch Nachrichten. Und wenn ihr mir folgt. Außerdem habe ich wieder die ganz große Bitte: wenn euch mein Podcast gefällt, dann gebt mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Ich verdiene mit meinem Podcast kein Geld, also eure Bewertungen sind sozusagen mein Lohn und sorgen auch dafür, dass sich wichtige Themen wie dieses der selbstbestimmten Geburt weiter verbreiten und die Leute erreichen, die es auch betrifft. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss. Dieser Podcast ist von mir, Katharina Fuß. Produktion Fabian Siegel, Musik Sebastian Schley, Podcast Station Voice Diana Hörger.
Das war Muttergefühle, der Talk über Tabus in der Schwangerschaft und nach der Geburt. Die nächste Folge gibt's in 2 Wochen.